Marvel-Blockbuster sind mehr Freizeitpark als Filme. Mit diesen Worten löste Regielegende Martin Scorsese im Jahr 2019 heftige Diskussionen aus. Neben viel Zuspruch gab es vor allem viele trotzige Reaktionen aus Seiten der Marvel-Fanlager. Später relativierte der Großmeister seine Aussagen, indem er seinen Respekt für die Arbeit hinter solch riesigen Projekten zum Ausdruck brachte, er aber klarstellte, dass diese nicht seiner Vorstellung von Filmen entsprechen. Filme sollten Emotionen hervorrufen und das nicht nur oberflächlich. Doch was genau ist damit gemeint? Müssen Filme immer anspruchsvoll sein? Wie haben sich Filme über die Jahrzehnte verändert? Was macht einen richtigen Film aus? Und was ist für uns ein perfekter Film? Auf diese und viele weitere Fragen werden wir heute eingehen. Wir sind Hakim, Thomas und Pascal und heißen euch herzlich willkommen zur vierten Folge von One Take.
Hallöchen da draußen.
Guten Abend.
Wir werden heute auf einige Fragen eingehen, wie schon in der Einleitung erwähnt, und aber auch noch einige mehr. Und da würde ich erstmal mit der ersten Frage direkt beginnen und die stelle ich euch, Pascal und Thomas. Wie habt ihr das denn gesehen, beziehungsweise wie seht ihr das, diese Aussagen von Martin Scorsese bezüglich des MCU, bezüglich was Film wirklich ist und der Vergleich mit den Freizeitparks und Ähnliches? Wie steht ihr dazu? Gibt ihr ihm da recht? Gibt ihr ihm da teilweise recht? Findet ihr, das ist absoluter Bullshit, was er da erzählt? Wie ist denn eure Meinung dazu?
Ja, im Großen und Ganzen bin ich eher so ein bisschen zwiegespalten dem gegenüber. Ich muss dazu sagen, ich bin selber kein großer Fan dieses Marvel Cinematic Universe. Bin aber der Meinung, dass Martin Scorsese mit der Aussage, die er getroffen hat, also dass eben diese Marvel-Filme, die Comic-Verfilmungen, nur wie Freizeitparks wären oder eben keine großen Emotionen hervorrufen können, bin ich auch nicht so 100% d'accord mit. Also ich bin dem Ganzen ein bisschen zwiegespalten gegenüber.
Ich weiß auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich meine, gerade in seiner zweiten Aussage sagt er ja nochmal, die Filme sind einfach nicht sein Geschmack, was ich auch super verstehen kann. Ich meine, Filme sind ja immer eine Geschmackssache, nicht jedem gefällt Marvel-Filme und nicht jedem gefallen, aber auch jetzt mal so allgemeine Klassiker, jetzt keine Ahnung, vom Winde verweht, ist auch nicht ein Film für jeden. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwer, da zu sagen, das ist kein Film oder das ist nur eine Achterbahnfahrt oder ein Vergnügungspark. Weil dann so die Frage, was ist denn so schlecht daran, wenn ein Film ein Freizeitpark ist? Also ich stehe da auch ein bisschen kritisch dazu.
Ja, also es gab ja mehrere Aussagen. Es gab zum Beispiel auch die Aussage von Francis Ford Coppola, der Scorsese auch zur Seite gesprungen ist, aber das Ganze noch ein bisschen drastischer ausgedrückt hat. Also er sagte ja noch, ja, Scorsese sei noch sehr zurückhaltend gewesen. Er fände die Filme abscheulich. Das ist so ein Vorwurf, also den ich gar nicht teilen kann. Also das finde ich auch schon sehr drastisch gewählt, ja. Den anderen Vorwurf beziehungsweise die andere Aussage, die von Martin Scorsese, die teile ich teilweise. Also er sagte ja, dass es zuallererst nicht sein Geschmack ist, was sowieso vollkommen in Ordnung ist, weil jeder seinen eigenen Geschmack hat. Er habe versucht, auch die Filme zu schauen, konnte aber nicht. Das war halt nichts für ihn. Er hat auch davon geredet, was für eine Riesenarbeit es ist, so ein Projekt aufzustellen. Hat auch gesagt, dass man dem großen Respekt auch geben müsse. Nur verbindet er Film, so wie er es kennt. Er ist halt auch einer der alten Schule, der jetzt auch schon, glaube ich, seit über 50 Jahren Filme dreht. Er meinte, es ist halt einfach nicht die Vorstellung von Film, die er hat. Ein Kritikpunkt war ja, dass die Filme nur sehr oberflächlich seien, dass die Emotionen, die da vorgerufen werden, nur oberflächlich sind, dass sich derselbe Film immer wieder wiederhole, also dass man halt sozusagen Schema F, dass man halt bei den 22 Filmen, die Marvel einem präsentiert hat, im MCU, dass man gefühlt immer wieder denselben Film gucken würde und dass da keine neuen Ideen reinkommen würden und vor allem der größte Kritikpunkt, wo ich aber vollkommen dahinter stehe, ist, da, wo er gesagt hat, dass das größte Problem momentan sind diese Filme, die dann zum Beispiel jetzt von Disney produziert werden, dass sie den kompletten Kinomarkt überschwemmen. Dass dass gefühlt 7 oder 8 von 10 Leinwänden vollgestopft werden mit den Marvel-Filmen oder Disney-Filmen und es keinen Platz mehr gibt für kreative Filmemacher, die ein bisschen individuelleres Kino machen, die halt wirklich Autorenfilmer sind, dass dafür halt kaum noch noch Platz ist und dass diese Filme heutzutage komplett untergehen und dass man gefühlt noch dieselben Filme schaut. Das war halt auch ein großer Kritikpunkt. Wie seht ihr das? Also jetzt mal, wenn man jetzt wirklich auf die verschiedenen Punkte eingeht, die er da genannt hat.
Also wo ich ihm auch komplett zustimme, ist eben, dass mir, also dass so ein bisschen die Individualität im Kino fehlt. Wie du auch schon gesagt hast, man hat irgendwie, ja, 80% aller Blockbuster, die ins Kino kommen, werden von Disney produziert. Ob das jetzt Marvel, Star Wars oder irgendwas anderes ist. Man hat immer das Gefühl, man guckt sich die gleiche Formel an, einfach nur mit einer anderen Verpackung. Es gibt Leute, die damit jetzt nicht so ein Problem haben. Und ich glaube, gerade auch das jüngere Publikum ist dem jetzt nicht so ganz abgeneigt. Die wollen halt einfach coole Action auf der Leinwand sehen, tolle Effekte. Und das macht Marvel ja auch alles richtig. Also das machen diese Marvel-Filme ja auch richtig. Die sind optisch sehr anspruchsvoll, haben coole Action, sind immer ein bisschen witzig mit dabei. Aber wenn man das dann 5-mal im Jahr sieht, dann fragt man sich halt schon irgendwo, ja, okay, warum habe ich jetzt schon wieder 12, 13 Euro für ein Kinoticket dagelassen, obwohl ich das eigentlich ja schon letzte Woche gesehen habe. Also da habe ich schon mal einen Film gesehen, der nach demselben Schema ablief. Und da bin ich auch der Meinung, das finde ich einfach ein bisschen schade, wenn man einfach immer wieder dasselbe produziert, nur einen anderen Namen draufpackt. Und also da bin ich auch überhaupt kein Fan von. Bei den anderen Aussagen, die er getroffen hat, dass die Emotionen, die die Filme hervorrufen, rein oberflächlich wären, bin ich nicht so 100% dahinter, weil ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man, ob man selber Fan von dem Franchise ist, was da jetzt gerade über die Kinoleinwand flimmert, oder ob man damit überhaupt nichts anfangen kann. Wenn ich jetzt mit zum Beispiel Spider-Man nichts anfangen kann, dann ja, kann ich auch für den Film, dann kommen mir bei dem Film auch keine Emotionen hoch. Wenn ich aber ein Riesenfan von Spider-Man bin, dann fieber ich natürlich da auch mit. Ja? Also ich glaube, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man selber dem jeweiligen Franchise oder dem jeweiligen Film gegenüber auch gesinnt ist. Wie gesagt, wenn ich damit überhaupt nichts anfangen kann, ja, dann kommen da halt auch keine Emotionen vor.
Nee, ich finde erstmal das zu dem, was Coppola gesagt hat, also er hat ja Film als Despicable, also verabscheuungswürdig bezeichnet. Ich finde, das geht viel zu weit, weil ich finde auch gerade seine Wortwahl ist schon fast beleidigend, wohin wirklich Scorsese das eine sehr fachliche Kritik gegeben hat. Und Scorsese ist ja quasi von dem, und Coppola ist ja der Mann, der hat Wahnsinnsfilme gemacht. Ich meine, der hat den Pate gemacht. Aber ich glaube, dieser Kommentar erinnert mich irgendwie so ein bisschen an diesen 12-jährigen YouTube-Jungen, der schreibt, das ist scheiße. Und einfach nur, weil es nicht sein Geschmack ist. Ich meine, klar kann man jetzt nicht der Pate mit Iron Man vergleichen oder so. Das ist ein Zweikampf, den würde Iron Man filmisch gesehen nie gewinnen. Aber ist auch die Frage, muss er das und hat Iron Man diesen Anspruch überhaupt? Dann zu dem Punkt, dass fast nur noch in Anführungsstrichen solche Filme kommen. Dafür kann das Studio nichts. Weil, wenn das läuft, läuft. Das wäre jetzt auch, wenn wir keine Ahnung, wir würden auf einmal mit dieser einen Podcast-Folge auf einmal massig Geld machen, wir würden doch auch eher gucken, dass wir in diesem Verhalten bleiben, damit wir eben dieses finanzielle Ding behalten können. Ich denke mal, das ist ganz normal. Ein Bäcker, wenn der auf einmal merkt, ey, dieses eine Brötchen verkauft sich super, produziert davon auch mehr, und wenn die Leute es dann mehr wollen, hey. Und das zu den Emotionen, auch dass das nur oberflächlich ist, finde ich, stimmt für mich auch nicht, wie es Pascal gerade schon gesagt hat, wenn man involviert ist, wird es eh noch mal intensiver und gerade wenn man es jetzt noch mal mit Endgame vergleicht, wo wirklich Leute im Saal geheult haben, wie kleine Kinder, also erwachsene Menschen, dann finde ich schon, dass da sehr wohl Emotionen rauskommen können, weil halt auch, was ja auch kritisiert wurde, ist, dass es nicht so einen schauspielerischen Tiefgang hat, diese Marvel-Filme, aber da gibt es schon Schauspieler, die das wirklich sehr gut machen. Ich meine, Robert Downey Jr. ist kein schlechter Schauspieler, bei keiner Messung ist er irgendwo schlecht dabei. Und ich finde schon, dass die Filme ihre Berechtigung haben. Und nur weil sie jetzt halt, ich meine, es kommen viel zu viele, aber da sind wir auch alle, glaube ich, ein bisschen selber schuld, weil dann würden wir nicht immer wieder denselben Superheldenfilm rennen, würde auch nicht weiterkommen.
Ja, also zu dem, was ihr jetzt auch gesagt habt, bezüglich der Emotionen. Also ich denke, da gibt es zwei Formen von Emotionen, jetzt darauf bezogen. Zum einen die, wie ihr auch schon beschrieben habt, kann ich damit was anfangen. Ja, bin ich Fan von der Reihe. Das Gleiche könnte man jetzt auch bei Star Wars-Filmen sagen. Ja, da schaut ihr einen Star Wars-Film, nach etlichen Jahren kommt wieder ein neuer raus und ihr habt Tränen in den Augen, ja, weil euch so freut, einen anderen tangiert das eher peripher. Ja, aber dann gibt es noch die andere Form ja, von Gefühlen, die erzeugt werden. Und da kann ich die Kritik ein bisschen verstehen, was das angeht, weil ich auch oft das Gefühl habe bei diesen Filmen, also die sind eher auf ein junges Publikum zugeschnitten. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass die halt bewusst gewisse Punkte, gewisse Knöpfe drücken, ja, dass sie bewusst halt auch sagen, okay, das und das, das funktioniert immer, komm, da bauen wir das noch ein, sowas ist immer traurig, da wecken wir nochmal das, da bauen wir noch eine Figur ein, die süß ist, da machen wir das noch und ja, lassen wir den dann noch sterben, ja, und das wirkt dann halt auch sehr traurig in dem Moment, wo ich mir aber auch oft denke, ich persönlich, wenn ich mir diese Filme anschaue, habe ich oft das Gefühl, also mich fasst das nicht richtig. Ich will mich auch darauf einlassen, aber wenn man jetzt bei einem Marvel-Film weiß, ey, ganz ehrlich, die werden im nächsten Film eh alle zum Leben erweckt wieder, dann hinterlässt es immer einen faden Beigeschmack. Also da bin ich halt nicht richtig drin. Und beziehungsweise, wenn dann irgendwelche Sachen auf dem Spiel stehen, ja, jeder kennt es ja, also kann sich hineinversetzen in eine Figur, die jetzt mit dem Leben ringt oder wo es um den Tod von Familienangehörigen, Freunden etc. geht. Ja? Da kann man sich in eine Figur reinversetzen. Aber wenn es darum geht, jetzt irgendwie Welten zu retten, Universen zu retten, ist halt immer ein bisschen schwierig. Und da ist es halt meiner Meinung nach ein bisschen schwierig, einen emotionalen Nerv zu treffen. Vielleicht bei jüngerem Publikum, klar, und ich denke, davon lebt das MCU auch, aber ich denke, der große Unterschied zwischen eher anspruchsvolleren Filmen und solchen Filmen ist halt einfach die Art der Emotion, die da ausgelöst wird. Und wie du auch gesagt hast, Thomas, das mit dem Kommentar von Coppola ist, empfand ich auch jetzt auch als respektlos, ja, also aber man kann auch, wie du auch schon gesagt hast, man kann es auch nicht vergleichen, also es gibt Äpfel und Birnen und ich denke, dass auch die Marvel-Filme gar nicht in Anspruch haben wollen, sich mit der Part oder Ähnlichem zu messen, was doch voll okay ist. Es soll auch Filme geben, die einfach unterhaltsam sind. Aber zum Beispiel, ich meine, das war der Geschäftsführer von Disney, der meinte ja allen Ernstes, als er halt darauf antworten wollte, auf die Kritik, meinte ja allen Ernstes, dass ein Film wie Black Panther, dass der jetzt nicht weniger wert wäre als ein Film wie Casino oder Goodfellas, ja, also was auch jetzt ein bisschen albern war, also die wirklich qualitativ zu vergleichen und die auf eine Stufe zu stellen. Und andere Schauspielgrößen oder Produzenten, die jetzt auch im MCU tätig waren, haben sich da ganz anders geäußert. Ja, die haben zwar gesagt, ja, das ist Scorseses Meinung, das ist auch okay, jeder hat eine andere Meinung, aber diese Filme sollen unterhalten und das erfüllen sie auch und jeder darf aber seine Meinung sagen. So sehe ich das auch, weil für mich ist also die Frage nach einem Film, was ein Film ist, nicht so leicht zu beantworten. Also es kommt immer drauf an, es gibt verschiedene Geschmäcker und den einen Film gibt es nicht. Es gibt nur die Form von Film. Also man sagt zum Beispiel, das ist für mich ein Film, ja, das und das muss ein Film haben, dann entscheide ich das für mich so, wie Scorsese das in dem Fall auch für sich getan hat. Aber ich denke, so einheitlich, also man wird jetzt nicht irgendwie, wenn man 10 Leute hat, werden nicht alle derselben Meinung sein, nach dem Motto, das ist für mich. Ich glaube, das ist schon ziemlich verschieden. Oder wie seht ihr das? Also hat doch wirklich jeder ein anderes Gefühl dafür, was Film ist, beziehungsweise wie ist es denn für euch? Was macht denn für euch einen Film aus, dass ihr ihn halt wirklich als Film auch sehen könnt, genießen könnt?
Ich würde davor noch mal kurz einsteigen bei dem, was du gesagt hast, mit diese verschiedenen Emotionen. Und jetzt nehmen wir mal zum Beispiel einen viel geerdeteren Film. Mhm. Weiß ich nicht, Good Will Hunting oder sowas, wer ihn gesehen hat, das ist auch ein Film, der stellenweise sehr traurig ist, aber auch wenn mich dieser Film nicht interessiert, nicht mein Genre ist, mich nicht bockt, mich nicht kratzt, dann ist der Film auch für mich nicht traurig. Mhm. Aber auch da ist es nur, wenn ich jetzt den Film, das Thema mag, die Schauspieler mag, mich drauf einlassen kann, dann haut mich dieser Film komplett aus den Socken. Im Positiven, im Emotionalen, alles. Aber wenn es einfach für mich ein Film ist, den ich jetzt angucke, was gar nicht mein Genre ist oder auch gar nicht meine Art von Film ist, dann bockt mich das nicht, glaube ich. Ich glaube, man muss sich irgendwo involvieren, weil wenn man keine Charaktere hat, mit denen man mitfühlt, ist es einem in Anführungsstrichen scheißegal, dass der stirbt. Das hat ja auch Horrorfilme viele das Problem, wo die versuchen, eine Gruppe von Leuten zu erstellen, mit denen man mitfiebert, aber man nach 5 Minuten denkt man sich nur so, Alter, hoffentlich stirbst du auf die möglichst qualvollste Art und Weise. Und nicht dieses, oh nein, er ist in der Gefahr, wo ich denke, ja, Falle, geh zu, komm, lass ihn leiden. Und das ist halt immer, wie wird das Ganze verpackt? Weil auch die beste Story ist nichts, wenn sie richtig erzählt wird.
Ja, wie ich das aber auch sehe, vor allem jetzt, also auf den emotionalen Punkt, das sieht man auch bei Filmen wie zum Beispiel bei der Fast and Furious-Reihe. Ja? Da werden halt versucht, Knöpfe zu drücken,
Pass
damit die
auf,
Leute.
was du sagst.
Ja, nein, nein, das ist Fast and Furious ist das perfekte Beispiel. Da werden halt, also ich kann das jetzt auch teilweise jetzt auch nur aus Trailern, ich beziehe mich jetzt teilweise auch nur auf Trailer, weil ich jetzt auch nicht jeden Film der Reihe gesehen habe. Die letzten beiden konnte ich mir nicht antun. Und muss halt auch sagen, ich habe oft das Gefühl, schon bei den Trailern, dass man da echt sieht, dass einfach versucht wird, versucht, irgendwelche Knöpfe zu drücken, worauf man gefühlt, sage ich jetzt, als Erwachsener nicht reinfallen kann. Ja, also das ist so, ne, wie jetzt bei dem neuen Trailer zu Fast and Furious 9, ja, wo die dann diese Musik im Hintergrund und dann so, diese Kette hat dir dein Vater geschenkt und so, ne? Und wie heißt der Junge? Paul
Brian
Junior?
Junior?
Wie heißt er?
Ich glaube,
Brian, nee,
Brian
Paul.
Junior oder so.
Brian
Oder Little,
Junior, ne?
oder heißt der Little Brian oder Brian Junior? Irgendeins von beiden.
Ich glaube,
Eins
es war
von
Li
beiden.
Little Brian war es, glaube ich, oder?
Noch schlimmer, ja.
Little John oder was?
So, ne, so, Little Brian, hier hast du eine Kette von deinem Vater, er hat dich sehr lieb, weißt du, und er steht daneben, ja. Und diese Szene ist so schnulzig, so kitschig, und wo ich halt das Gefühl habe, die funktioniert bei einem Teenie, klar, ja. Aber nicht bei einem Erwachsenen im Normalfall, ja. Und das ist für mich halt auch ein großer Unterschied, ja. Also echte Emotionen, wie jetzt bei Good Will Hunting, wo man sich denkt, so, verdammt, so, ja, der spricht mir gerade aus der Seele. Also, so, das ist wirklich das Leben. Er hat recht mit dem, was er sagt. Er gibt einem was mit. Scorsese hat das ja auch hat das ja auch angesprochen bei seiner Kritik. Filme sollen einen auch zum Nachdenken anreizen, ja. Und wenn ich mir dann aber Filme wie Fast and Furious angucke, die dann so richtig teilweise auf die Tränendrüse gehen, ja, und drücken zumindest, und ich mir nur denke, so, ach, nee, das ist alles inszeniert. Ja? Ihr wollt einfach nur, damit ihr eure Milliarde knackt. Und da sehe ich halt einen großen Unterschied. Also jetzt ist meine subjektive Sicht.
Ja, ich meine, klar ist es zum Teil, gerade bei Fast and Furious, seitdem Paul Walker verstorben ist zu den Dreharbeiten zu Fast 7, sind die da schon so ein bisschen extrem auf der Drehendüse. Ich glaube, der siebte war ja in Gedanken an Paul Walker, der achte war für Paul Walker und der neunte ist, glaube ich, die Vision von Paul Walker oder irgendwie sowas. Aber was ich witzig finde, weil du vorhin gesagt hast, dass der Disney-Boss gesagt hat, dass ein Black Panther auf demselben Level ist wie Casino, als Fast and Furious 7 ins Kino kam, hat Vin Diesel gemeint, dass das der Favorit für den besten Film bei den Oscars ist.
Okay, was soll man dazu sagen?
Ja, willst du jetzt sagen, dass du da anderer Meinung bist, Thomas, oder
Ich mag den Film, aber da hat er ein bisschen übertrieben.
was? Ja, also bezüglich der Emotionen, um das Thema vielleicht jetzt auch mal abzuschließen. Es ist halt immer auch der
Hat dazu
Punkt.
keinen Bock mehr.
Nee, ich will jetzt aufhören. Nein, aber damit wir auch mal weiterkommen. Aber ich bin halt auch einfach der Meinung, es kommt auch drauf an, wie sehr kannst du dich auch in die Figur davon hineinversetzen. Wie gut ist der Schauspieler, der diese Rolle auch rüberbringt? Weil die emotionalste Szene bringt nichts, wenn der Schauspieler da vorne steht und den Text gelangweilt herunterleiert. Also, das ist alles, es kommt immer drauf an, wer spielt es, wie ist die Situation, welches Franchise haben wir hier, ist der Schauspieler gut genug dafür? Also, das sind alles so Sachen, die müssen halt auch stimmen. Und jeder Mensch empfindet halt auch Emotionen anders da. Es gibt Leute, die heulen bei der kleinsten traurigen Szene in jedem Film. Und dann gibt es andere Menschen, die wahrscheinlich, keine Ahnung, noch nicht mal bei König der Löwen einmal geweint haben oder sowas.
Sowas gibt's nicht, nein.
Ja, ich habe es auch nur gehört. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich habe mal gehört, dass es Menschen geben soll, die bei König der Löwen nicht weinen.
Zur nächsten Frage, was glaubt ihr denn, also aus eurer Sicht, was hat sich denn in der Filmwelt in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie haben sich Filme verändert? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, so, das kam mir früher mal ganz anders vor bei gewissen Filmen. Also früher war das irgendwie anders, heute hat sich das in die Richtung gedreht. Im positiven Sinne oder im negativen, gibt es da Sachen, die ihr so im Kopf habt?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, früher waren Filme, also ich sag mal so, gerade in den 70er, 80er, 90er Jahren, da hat man halt auch noch probiert, ich sag mal, vieles mit praktischen Effekten auch vor allem zu lösen. Also ich finde, da haben halt Filme für mich den großen Vorteil gehabt, sie haben sich irgendwie lebendiger angefühlt. Da hat man halt nicht mit Computertechnik gearbeitet, jedenfalls nicht so viel wie heute. Sondern hat halt vielleicht eher auch mal probiert, irgendein mythisches Wesen mit einem Kostüm darzustellen oder eben als Stop-Motion mit kleinen Figuren dann gespielt oder sowas. Das war für mich, ist das immer so ein Punkt, bei dem ich sage, ich mag sowas total, weil das macht den Film für mich greifbarer. Das fühlt sich einfach echter an. Das ist schon mal eine Sache. Dann hat sich auch die Grundstimmung von Filmen, glaube ich, ein bisschen geändert. Wenn wir heutzutage viel immer auf episch gemacht wird oder wenn Filme auch mal immer brutaler werden oder sehr ernstere Themen ansprechen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Filme früher nicht ganz so eine harte Schiene gefahren sind, sondern dass da die Grundstimmung, also kommt natürlich auch auf den Film drauf an, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass damals immer versucht wurde, dass man eine möglichst positive Grundstimmung in den Film reingebaut hat, gerade jetzt, was Superheldenfilme und sowas angeht. Und heutzutage ist das alles wird viel epischer aufgefahren, alles wird versucht, dramatischer zu inszenieren. Ja, also Filme haben sich definitiv verändert und ich finde halt, man merkt es hauptsächlich am Optischen und vor allem ein bisschen an der Stimmung, an der Grundstimmung vom Film. Wie sieht das bei dir aus, Thomas?
Und zum einen, klar, das Technische hat sich komplett geändert. Gerade wie du gesagt hast, es wird viel mehr digital nachbearbeitet, was zum Teil verständlich ist, zum Beispiel, dass Flucht der Karibik komplett auf digital ausgewichen ist. Das ist halt auch mit den Kosten zu tun, weil ich glaube, wie gesagt, das glaube ich nur, habe ich irgendwann mal gelesen, dass die teuerste Drehlocation ist das Meer und dass die einfach das nicht weiter finanzieren konnten. Was ich dann allerdings wiederum eine Frechheit finde, wenn das stimmt, wie gesagt, ich habe nur ein Bild gesehen und dann haben sich mir die Leute darüber aufgeregt, das ist die Szene aus Spider-Man Far From Home, also dem letzten Spider-Man-Film unter Disney. Da gibt es eine Szene mit Samuel L. Jackson, da sitzt er in einem Stuhl und hat eine Pistole in der Hand. Und die haben anscheinend digital die Tapete geändert, okay. Die haben digital eine Waffe in seine Hände eingefügt, weil sie keine hatten, wo ich mir denke, Alter, jeder Typ, der gerne Kurzfilme dreht, hat irgendwo eine Plastikwaffe rumfliegen, einfach nur als Prop. Und das finde ich halt so, nur weil ihr es könnt, übertreibt es doch nicht. Das ist doch genauso wie wenn jetzt bei Chris Nolan, der ja wirklich alles versucht praktisch zu machen, aber es geht auch nicht alles praktisch, und der dann die digitalen Effekte gut verpackt, dass es sich auch wieder lohnt. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil man es halt früher nicht gemacht hat. Klar, früher sähe das alles eine ganze Ecke beschissener aus, wenn man das gemacht hätte. Aber ich finde es halt schade, wie viel mittlerweile digital, also mit Computereffekten gemacht wird. Das hat ja auch Ian McKellen gesagt. Er findet es schade, dass man nicht mehr mit dem Schauspieler redet, sondern nur noch mit einem Tennisball. Weil durch diese ganze, durch die Taktung, die es in Hollywood mittlerweile gibt, dass die Schauspieler nicht mal mehr diese 40 Tage am Set sind, sondern teilweise noch für diesen Bereich eben 3 Tage Zeit haben und da werden die Dialoge zusammengeschnitten. Und ich finde, dann verliert ein Film auch ein bisschen was, weil die Spontanität auch ein bisschen weggeht. Und das finde ich halt gerade bei diesen wirklich ausgebuchten Schauspielern schade, dass sie dann so wenig nur noch da sind. Aber was du gesagt hast, ob es wirklich eine grundpositivere Stimmung war, weiß ich gar nicht. Aber ich finde es auch, was ich schade finde, was es nicht mehr gibt, sind tatsächlich diese epochalen oder halt so ein Epos, so keine Ahnung, so ein Film von einer Marke Ben-Hur oder so, der einfach mal 4 Stunden geht, wirklich, wo man sich mal hinsetzen muss und wirklich weiß, okay, ich sitze jetzt hier für 4 bis 5 Stunden an einem Film und schaue ihn einfach und der Film ist aber auch so gut, dass hier die Zeit nicht auffängt. Ich meine, Hollywood geht, glaube ich, nicht mehr über 2,5 Stunden, weil die Aufmerksamkeit nicht mehr langt, aber ein neu produziertes Epos, das wäre was mich mal wieder interessieren würde.
Auch zu der Länge, die du gesagt hast, diese ganzen, also zu der Länge von den Filmen, wie Ben-Hur jetzt damals, heutzutage wäre es halt ganz schwierig, sowas ins Kino zu bringen. Man hat es ja schon bei The Irishman gesehen, 3,5 Stunden, da war auch schon überall die Frage, ja, da gab es überall diese Tipps im Internet, wie man den am besten guckt, wie eine Serie, ja, 7 mal halbe Stunde auf Tablet oder wie auch immer. Und heutzutage ist es, glaube ich, sehr schwierig, wenn man einen Film hat, der über 3 Stunden geht. Ich habe auch das Gefühl, also zu den, ich finde auch, dass die Practical Effects früher, also das hat mir auch viel besser gefallen. Ja, wenn man sich mal Jurassic Park anschaut von 93, oder wenn man sich jetzt den letzten Jurassic World anguckt, ja, da liegen Welten dazwischen, ja. Und ich finde auch, dass, wie du auch gesagt hast, diese Beispiele, dass alles jetzt am Greenscreen gemacht wird, finde ich halt sehr schade, weil da geht halt einiges verloren. Und das ist halt so ein Grundproblem. Es wird, wenn ich weiß oder das Gefühl habe, dass alles jetzt im Greenscreen da gerade stattfindet, zieht mich das so ein bisschen raus. Also ich verliere so ein bisschen das Gefühl, also für den Film, ich habe nicht das Gefühl, dass ich drinne bin. Das ist auch so ein Punkt, der mich bei den Marvel-Filmen so stört, ja. So, man will da voll mit reingehen und Emotionen und alles, ja, aber dann stelle ich mir manchmal vor, wie die dann eher an irgendeinem Faden hängen, in einem grünen Raum und dann so, oh, ich bin Thor, ich kann fliegen, und das finde ich dann so, das holt mich so ein bisschen raus, wenn ich das alles nicht ernst nehmen kann. Deswegen bin ich auch viel größerer Fan von geerdeten Filmen. Und ich glaube, wir haben momentan ja auch so ein Problem, wie wir es auch damals, wie es damals auch in den Anfang der 60er, glaube ich, war, wo Hollywood immer wieder dieselben Filme produziert hat. Also diese ganzen Sandalenfilme und immer wieder derselbe Mist. Die Budgets wurden immer höher, aber die Filme haben immer weniger eingespielt. Dann war man irgendwann eine Sackgasse. Und dann kam ja das New Hollywood, wo halt viele junge Regisseure damals dann einfach innovative Filme geschaffen haben, wie jetzt Scorsese, wie Coppola oder auch Stanley Kubrick, die dann halt einfach mal ihre eigenen Ideen verwirklicht haben, gesellschaftskritische Filme. Und das Gleiche, oder beziehungsweise was Ähnliches, sagt man jetzt auch zum Beispiel bei den Filmen wie Joker im letzten Jahr. Das da jetzt mal nach dem ganzen Einheitsbrei über die ganzen Jahre, dass da jetzt mal ein Film kam, das einfach ein bisschen anders macht, ja, der einfach mal sagt, hier kommt, nee, wir machen R-Rated, wir machen das, wir machen so, wie es uns gefällt, ja, und die Rechnung ist ja voll aufgegangen und ich würde mich sehr freuen, wenn es wieder in die Richtung geht, ja, wenn man auch mal wieder Filme dreht, die ein geringeres Budget haben, aber dafür einfach qualitativ hochwertiger sind vom Schauspiel, wenn man einfach das Gefühl hat, dass die Leute, die dahinter stecken, sich Mühe gegeben haben und ja, so sehe ich das auf jeden Fall. Und was mich halt auch stört heutzutage, wenn man halt wirklich schaut, es ist verständlich irgendwo, ja, aber wenn dann bei irgendeinem Film, bei Independence Day 2 oder sonst wo, ein Chinese eingebaut wird, der einen Satz sagt, ja, total unwichtig. Und wenn man das einfach nur einbaut für den chinesischen Markt, damit der da keine 100, sondern 200, 250 Millionen einspielt. Ich meine, ich verstehe, dass der chinesische Markt ist der zweitwichtigste mittlerweile schon, aber das finde ich dann immer albern. Also wo ich mir auch immer denke, so wie krass lassen sich die Leute verarschen, wenn die dann in einen Film reingehen, wo dann einer ihrer Landsleute mitspielt, der dann einen Satz sagt. Klar, das weiß man vorher nicht, aber irgendwann muss man ja auch irgendwie auf den Trichter kommen. Und da habe ich auch oft das Gefühl, dass man die Menschen ein bisschen verarscht, dass man die Zuschauer verarscht. Wie seht ihr das?
Nicht zwingend gerade mit dem, dass man diese Quote von, keine Ahnung, der Population hält. Ich meine, es war ja schon früher bekannt, dass man halt, mal blöd gesagt, den einen Schwarzen in den Film mitsetzt, damit der drin ist. Was super ausfällt, weil der Rest vom Cast einfach komplett weiß war. Und das gibt es ja, glaube ich, in Hollywood schon relativ lange. Aber nur sagen so, nein, wir haben nichts gegen die. Guck mal, der ist doch da drin, der ist doch Kellner Nummer 4, der hinten kurz mit dem Glas Wasser um die Gegend läuft. Ja, der ist im Film. Und ich meine, sorry, ich finde die Verarsche nicht, aber wenn ich jetzt als, okay, drehen wir mal das Beispiel um und es würde jetzt ein Film aus Asien kommen, der hätte einen Deutschen drin. Und nur wegen diesem einen Deutschen gehe ich in den Film, da bin ich selber schuld. Dann verarsche mich nicht das Studio, sondern ich verarsche mich selbst.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ja, ich glaube eher, dass das Studio einen nicht verarscht, sondern dass sich die Leute selber verarschen mit dieser Sache. Also ich meine, ich renne jetzt auch nicht in den neuen Marvel-Film rein, weil, keine Ahnung, da vorne irgendwo
Till Schweiger mitmacht.
Ja, dann würde ich erst recht nicht reinrennen, aber nee, aber ich meine, wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, zum Beispiel bei Civil War spielt ja Daniel Brühl mit und ich bin jetzt in den Film auch nicht reingegangen, nur weil Daniel Brühl mitspielt und mir dann gedacht habe, boah, okay, da ist jemand dabei, den ich auch aus dem deutschen Fernsehen kenne. Das ist halt einfach, aber klar, die Leute werden von sowas angezogen, ja. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel erfahre, dass, keine Ahnung, in einem Film eine 5-Minuten-Szene vorkommt, die in Frankfurt spielt zum Beispiel, dann ja, ist man auf jeden Fall erstmal hellhörig und denkt sich so, ah, okay, da ist was in meiner Heimatstadt gezeigt wird, okay, finde ich interessant. Und dann gibt es halt eben viele Leute, die sich davon überreden lassen, die sagen, okay, das möchte ich jetzt aber auch mal sehen. Ja, ich kann es jetzt auch nicht so 100% nachvollziehen, aber scheinbar gibt es da eben sehr viele Leute, die so denken.
Ja, ich glaube, wir sind ja auch nicht die Zielgruppe für sowas. Also wir sind auch nicht, gehören auch nicht zu den Leuten, die auf sowas halt reinfallen, klar. Aber wenn man mal so schaut, ich finde, das ist ja das Grundproblem. Also wir haben ja als Problem schon angesprochen, dass immer wieder gefühlt dieselben Filme ins Kino kommen. Immer Schema F, dass Disney komplett den Markt überflutet mit deren Filmen, kein Platz mehr ist für irgendwelche Autoren, Filmer. Und solche Sachen auch wie, ja, wir bauen jetzt einen Chinesen ein für eine halbe Minute und dann rennen die Chinesen alle in unseren Film rein. Da sind die Zuschauer selber schuld, alle. Also da können wir auch sagen, da sind wir alle schuld, ja, dass wir immer wieder in denselben Film reingehen. Aber genau das ist das Problem. Ich verstehe die Studios auch, ja. Ich verstehe die auch, dass sie davon ihren Nutzen ziehen und sagen, na ja, dann machen wir das halt so. Also ich finde die Entwicklung einfach falsch, ja, dahin zu gehen. Und so, wie auch, wie du auch gesagt hast, Thomas, mit der Quote, dass man damals noch einen Schwarzen reingesetzt hat und ja, der ist doch da drin und so. Ich finde das mit das Traurigste heutzutage, dass man auf sowas schauen muss. Es gibt momentan richtig viele Filme von schwarzen Regisseuren oder Drehbuchautoren, nur mit schwarzen Darstellern und richtig gute Filme auch, ja. Sehr, sehr gute Filme, jetzt auch wie Get Out zum Beispiel oder Queen and Slim, der jetzt auch rauskam. Finde ich auch gut, also dass es das auch gibt und auch verständlich, dass halt viele Regisseure auch sagen, wir machen jetzt mal so einen Film. Aber ich finde es trotzdem auf einer gewissen Art und Weise traurig, dass wir uns heutzutage überhaupt noch Gedanken darüber machen müssen. Also dass wir wirklich, ja, auch bei den Oscars, dass dann halt so Diskussionen kommen, die halt verständlich sind, ja, warum nur Weiße gewinnen, aber wenn man dann das Gefühl hat, im nächsten Jahr gewinnt jeder Schwarze dann irgendwas, ja, nur weil damit alle Leute leise sind und dann im Jahr drauf jede Frau und dann im Jahr drauf der beste Film wird jetzt ein ausländischer Film, wie jetzt Parasite, der ist, was jetzt meiner Meinung nach nicht unverdient war, aber trotzdem für mich so einen komischen Beigeschmack hat, wenn überall geschrieben wird, ja, Hollywood hat ein Zeichen gesetzt und so. Wo ich mir denke, Alter, ich will doch kein Zeichen sehen, ne? Wenn ich der Filmemacher wäre und ich hätte den Parasite gedreht, würde ich doch einfach nur wollen, dass die Leute von der Academy sagen, der Film gewinnt, weil der der Beste war und nicht, weil wir ein Zeichen setzen wollen. Das finde ich halt, das wertet deinen Film auch irgendwie immer ein bisschen ab. Und ich finde es halt auch schade, dass es halt wirklich, dass wir immer noch so ticken, ja, und dass man nicht irgendwo an einen Punkt endlich mal kommt und sagt, es ist egal. Es ist einfach egal, welche Hautfarbe und so. Aber da muss man sich halt auch selber, müssen sich halt auch Studios und selber in die eigene Nase fassen, weil es war halt in der Vergangenheit oft das Problem, dass dann auch, dass nur die wichtigen Positionen nur mit weißen Darstellern besetzt wurden oder dass dann irgendwelche Ägypter im Exodus-Film von irgendwelchen weißen Briten gespielt werden oder sonst was. Also das ist dann auch schon verständlich. Aber diese Entwicklung finde ich halt, da habe ich ein Problem mit. Seht ihr das irgendwie anders oder?
Ich finde es an sich schon traurig, gerade auch, ich meine, für den Kommentar könnte man mir wahrscheinlich jetzt auch wieder den Kopf abreißen, wenn man will. Dieses, oh krass, guck mal, Top 10 Filme, die oder der neue Film, der jetzt von einer Frau Regie geführt wurde. Das bockt mich doch jetzt nicht, ob das eine Frau Regie geführt hat oder ein Mann Regie geführt hat. Wenn der Film gut ist, gucke ich, oh krass, wer war der Regisseur? Ah, okay, war jetzt, weiß ich nicht, die und die, oh cool, was hat die denn noch gemacht und guck mal, ob ich noch einen Film von ihr finde, weil mir der Stil gefallen hat. Aber dieses Jahr und das sind die 15 besten Filme, die je von einer Frau gedreht wurden, die 15 besten Romanzen, die jemals ein Mann gedreht hat. Ja, und jetzt, das ist doch, warum degradiere ich meinen Film auf eine Hautfarbe, wie du es gesagt hast, oder auf das Geschlecht, wo ich denke, Alter, sollte ein Film nicht, ist ja ein Kunst, müsste doch größer sein als jetzt irgendwie sowas. Und das finde ich halt genauso ein Schwachsinn wie diese Debatte. Ja, der Film hat jetzt gewonnen, weil der Hauptdarsteller war schwarz. Sollte nicht der den Film gewinnen, der die beste Leistung gemacht hat, weil das ist doch, wie kann ich mich denn dann drüber freuen? Oh geil, ich habe einen Oscar bekommen, weil ich eine Frau bin. Oder ich habe einen Oscar gewonnen, weil ich schwarz bin. Oder irgendwann, ich habe einen Oscar gewonnen, weil ich deutsch bin. Ja, wow, herzlichen Glückwunsch. Und das finde ich halt, weiß ich nicht, das finde ich schade, dass das geht ja auch vom Film dann weg, finde ich. Weil ein Film sollte ja nicht nur das sein, was für ein Geschlecht oder die Hautfarbe der Regisseur, Darsteller oder Kameramann hat.
Ja, das ist aber auch ein Problem. Nur ganz kurz, Pascal, was ich noch dazu sagen wollte, es wird halt immer mehr Politik. Ne? Wir reden über Filme, aber eigentlich ist es Politik. Die Oscars sind Politik. Warum gibt es einen Shitstorm? Weil die fünf Regisseure, die Nominierten, bei den Oscars jetzt alles Männer waren. Ja? Und dann gibt es die Diskussion, warum sollte man nicht beste Regisseurin noch? Also, nein, die fünf besten Regisseure, wenn das fünf Frauen oder fünf Männer sind, ist egal. Wenn es drei und zwei sind, egal. Wenn halt die fünf besten Regisseure in diesem Jahr Männer waren, dann ist es halt so, ne? Und da muss man nicht irgendwie noch, ja, da machen wir noch das. Und also, es gibt Filme, zum Beispiel Wonder Woman zum Beispiel, super Film, ja, super, super Heldenfilm, ja, von der Frau gedreht, ja. Wo ist das Problem? Aber heutzutage nimmt man dann auch oft den alten Schinken von früher und dreht ihn um. Ghostbusters, ja, die Oceans-Filme. Und die sind richtig kacke geworden, diese Remakes. Warum? Man macht dann den Film nochmal neu mit Frauen. Der Film ist mega sexistisch, ja, weil jeder Mann in diesem Film ein absoluter Honk ist, ja. Und er geht die ganze Zeit nur drum, so wie toll die sind, weil die Frauen sind. Also so richtig lame, ja. Und da sind die meiner Meinung nach die Leute und die Filmemacher richtig zurückgeblieben, richtig hängen geblieben. Also Das ist halt echt, wie du auch gesagt hast, mit diesen besten Listen, das ist von der Frau gemacht. Nee, die sollen sich doch darüber profilieren, dass sie einen guten Film machen und nicht darüber, dass sie eine Frau sind.
Ja, nee, sehe ich genauso. Also ich habe auch ein großes Problem damit, dass man jetzt immer versucht, möglichst viele Charaktere irgendwie noch einzubauen, die dann, keine Ahnung, transsexuell oder sei es homosexuell sind. Nur damit man sagen kann, ich habe so jemanden jetzt in meinem Film. Ich bin halt immer der Meinung, eine Geschichte oder eine Charaktere sollten sich daran orientieren, wie die Geschichte sich entwickelt. Wenn es jetzt Sinn macht, dass ich da einen homosexuellen Charakter einbaue, dann ist das in Ordnung. Wenn ich aber einfach nur einen homosexuellen Charakter dahinstelle, damit ich mal sagen kann, ja, hier, also wir sind politisch total korrekt, das ist einfach nur scheinheilig. Und ich finde solche Ideen an sich immer ganz, ganz gut, wenn man mal sagt, wir nehmen jetzt zum Beispiel ein sowas wie Ghostbusters und machen damit jetzt mal einen rein weiblichen Cast. Finde ich erstmal interessant, aber dann muss man es halt auch richtig machen. Und dann sollte man vielleicht auch drauf schauen, wie du eben auch gesagt hast, dass man nicht auf eine verkehrte Art und Weise sexistisch wird. Dass jetzt dann plötzlich alle Männer, die da mitspielen, halt als Vollidioten dargestellt werden, ja. Das ist vielleicht auf den ersten Blick ganz witzig, aber eigentlich ist es, ja, das ist scheinheilig. Aber das ist ja diese ganze Political Correctness-Debatte. Ob man das jetzt braucht oder nicht, soll ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es persönlich bescheuert, wenn man Filme zu wichtig macht, wie sie sind. Also ein Film ist immer noch ein Film. Der Film soll unterhalten, manchmal sollen Filme informieren und vielleicht ein bisschen zum Nachdenken auch anregen, ja. Aber dass man sich versucht, über Filme dann irgendwie politisch oder charakterisch zu etablieren, das finde ich irgendwie ist noch ein bisschen weit hergeholt, weil ich meine, es ist immer noch ein Unterhaltungsmedium und nicht irgendwie, ja, weil ich jetzt 5 Filme gemacht habe, indem ich über die Sklavenhaltung damals im Wilden Westen gedreht habe, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen, ist ein schwieriges Thema, aber ich finde, das braucht es eigentlich nicht.
Und ich finde auch, es ist halt auch diese Argumentation ist dann teilweise, wenn man mit Leuten redet, die sich dann darauf voll drauf aufgeilen. Man sagt zum Beispiel, wieder den Film Wonder Woman, der wirklich sehr gut ist. Und wir sagen so, oh, Wonder Woman war voll gut und die Szene. Ja, aber weißt du, der Regisseur war eine Frau? Ja. Aber weißt du noch die Szene dann und dann? Ja, aber der Regisseur war eine Frau? Ja, ich hab's kapiert. Aber ich würde gerne über die und den Aspekt reden. Ja, aber der Regisseur war eine Frau. Ja, ich hab's verstanden. Das ist so, warum nimmst du denn dem Film so viel weg, nur weil du als Merkmal legen kannst, das? Das wäre doch jetzt, hätte Wonder Woman Typ gemacht, wäre es mir auch völlig wurscht gewesen. So, Hauptsache der Film ist gut. Und da ist es mir im Endeffekt egal, wer ihn dreht. Hauptsache es ist im Endeffekt ein gutes Produkt.
Ja, und es ist auch mittlerweile alles so scheinheilig. Ja? Also die Oscars sind ja auch so scheinheilig. Wenn dann jedes Jahr kommt ein neues Motto, ja. Also ob man dann die MeToo-Debatte dann dafür ausnutzt, ja, um sich zu profilieren. Und es ist ja auch mal lustig zu sehen, wie die Leute, wie Schauspieler, die dann in gewissen Positionen sind, wo du genau weißt, denen ist das so scheißegal, aber die machen das jetzt, damit sie in einem guten Licht dastehen, ja. Und dann machen wir einen Film über starke Frauen, das und das und so voll drüber. Auch hier ist Birds of Prey. Ja? Wenn dann Ewan McGregor in der Promophase sagt, der Film ist gerichtet, ja, von Frauen gemacht, von starken Frauen gegen Frauenhasser und dies und das. Wo ich mir denke, ja, klar, das wollten wir alle sehen. Ein DC-Film, eine Comic-Verfilmung mit geilen Bösewichten aus Gotham City, der sich gegen Frauenhasser richtet. So. Warum mischt ihr das eine mit dem anderen? Ja? Warum sind so geile Charaktere wie Black Mask, ja, oder Victor Zsasz, die man endlich mal auf einer Leinwand sieht? Ja, Victor Zsasz, okay, hatten wir mal kurz mal in Batman Begins, aber warum sind die dann auf einmal schwul und massieren sich und laufen im Bademantel rum und laufen so tuntig rum und für was? Warum? Das bringt dem Film gar nichts. Ja? Das ist nur, um alles schön umzudrehen und alles so nach dem Motto, guck mal, so ein toller Film von Powerfrauen für Powerfrauen. Was passiert? Der Film geht baden. Der Film war ein Flop, war ein richtiger Flop an den Kinokassen. Ja? Obwohl Harley Quinn, Margot Robbie so gut ankam nach Suicide Squad. Und das ist ja wohl das beste Beispiel. Und ich habe so diese leise Hoffnung, dass irgendwann die Leute mal sagen, so komm, hör auf mit dem Mist. Also das ist ein Film und das ist keine Politik.
Ich finde es übrigens super, wie krass wir uns mittlerweile von Themen mitreißen lassen. damit wir jetzt mal aufhören, uns hier vielleicht in Rage zu reden.
Zu spät.
Es ist schon zu spät, aber vielleicht machen wir jetzt mal mit einem anderen Thema weiter. Und zwar, Hakim, du hast ja vorhin schon die Frage kurz angedeutet, was denn für uns ein richtig guter Film ist oder was für uns ein perfekter Film ist. Wie siehst du das denn? Also was ist denn für dich ein perfekter Film, Hakim?
Also ein perfekter Film ist ganz, ganz passiert nur gefühlt alle 10 Jahre. Aber es gibt halt sehr viele Filme, die nah an einen perfekten Film kommen und hat ihren eigenen Geschmack und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und auch richtig so. Für mich sind es Filme, die, wo ich von vornherein das Gefühl habe, die Macher haben sich was dabei gedacht. Die Macher haben sich Mühe gegeben. Ja? Wenn man zum Beispiel liest, dass ein Tom Cruise 6 Monate lang seinen Halo-Sprung da aus dem Flugzeug geübt hat für Mission Impossible 6, da denke ich mir auch nur, krass, Hut ab. Ja? Und das sind so Dinge, wo man sich denkt, ja, die Leute haben halt, die haben auch eine Passion dafür. Und wenn ich das bei einem Film merke, dass sich die Macher Gedanken gemacht haben, dass die Macher sich richtig reinversetzt haben und für dich auch eine kleine Welt kreieren, ja, innerhalb dieser 2-3 Stunden, die du da im Kino sitzt. Und wenn ein Film eine gute Geschichte hat, ja, es muss nicht die allerausgeklügelste sein, ja, aber ausgeklügelt ist immer gut. Eine ausgeklügelte, gute Geschichte, eine spannende Geschichte, eine sehr gute Atmosphäre, wo man sich halt auch richtig drinne verliert und sehr gute Schauspieler. Und wenn die Chemie stimmt zwischen den Schauspielern und wenn du den Schauspielern einfach ihre Rollen abkaufst. Ja, das ist ja manchmal auch so, du hast Schauspieler, die sind gar nicht wirklich bekannt, die spielen aber eine Rolle so gut, weil die denen gefühlt so auf den Leib geschrieben ist. Ja, und das alles mit einem mit einem guten Pacing auch, mit einem guten Finale. Das macht für mich einfach einen guten Film aus. Ein Film, wo du drin sitzt, wo du nicht auf die Uhr guckst, wo du dich einfach mal vergisst und vor allem ein Film, wo du rausgehst und abends an dem Bett liegst oder am nächsten Morgen im Bett liegst und immer noch an den Film denkst. Und ein Film, der dich dann auch lange, mehr oder weniger lange beschäftigt. Das macht für mich einen Film aus. Ein Film, der dich aber auch emotional auch einfach catcht, ja? Um das Thema von vorhin auch nochmal aufzugreifen. Also das ist für mich ein Film.
Also quasi Transformers Ära des Untergangs?
Transformers ganze Reihe. Sehr gut.
Alles handgemacht.
Ja, auch mit so viel Liebe und gar nicht fürs Geld.
Ja.
Ich finde perfekte Filme, wie gesagt, ich war kurz überrascht, als du gesagt hast, der passiert nur alle 10 Jahre, weil das wäre für mich ganz schön häufig. Wie gesagt, ich habe ja schon in der ersten Folge gesagt, es gibt für mich 2 perfekte Filme. Das ist einmal Good Will Hunting und einmal König der Löwen. Für mich muss aber ein Film gar nicht perfekt sein, dass er wirklich gut ist, was auch schon von der Definition her so ist. Mich muss ein Film emotional mitnehmen können, dass ich mich mit die Charakter irgendwie, dass mir die Charakter wichtig sind, ob das jetzt realistisch geerdete Charaktere sind oder komplett übertrieben Sci-Fi-mäßig, als ob das jetzt Star Wars ist oder Good Will Hunting, ist mir egal. Wenn ich mit dem Charakter irgendwas verbinden kann, dann bin ich involviert. Dann natürlich noch die Story, wenn die gut verpackt ist, dass ich es einfach gut folgen kann. Aber auf der anderen Seite, ich mag tatsächlich auch so Filme wie Fast and Furious. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Filme perfekt sind. Nein, sind die definitiv nicht, aber die Filme machen Spaß. Und ich finde, das ist auch ein Film. Ein Film, der einfach nur Spaß macht, ist für mich auch viel wert. Und weil je nachdem, manchmal brauche ich einfach nur einen Film, wo ich eine gute Laune dabei habe und wo ich mein Gehirn ein bisschen ausschalten kann, dann gucke ich eher Fast and Furious. Und manchmal brauche ich einen Film, der mich einfach, keine Ahnung, mental auch ein bisschen durch ein quasi zerboxt oder sowas, dann gucke ich eher Good Will Hunting oder irgendwie sowas in die Richtung. Das heißt, ein guter Film oder ein perfekter Film hängt auch viel von meiner Stimmung ab. So, was habe ich denn Lust? Weil, keine Ahnung, ich kann mir nicht jeden Tag Der Pate angucken, da habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr. Und für mich ist auch gerade wirklich ein perfekter Film ein Film, den ich immer angucken könnte, aber nicht immer angucken will, weil ich mich wieder drauf freuen möchte. War zum Beispiel auch Walter Mitty, den ich ja wirklich sehr gut finde, den Film, aber ich mag ihn nicht zu oft gucken, damit ich jedes Mal, wenn ich ihn gucke, mich wieder aufs Neue freue. So nach dem Motto, oh geil, heute Abend kann ich ihn gucken. Und nicht dieses, okay, ich gucke den jetzt heute und morgen und übermorgen, weil ich will, dass dieser Film diese Magie, die er für mich hat, behält. Und deswegen gucke ich ihn nur sehr, sehr selten.
Ja, so geht es mir ähnlich. Also für mich muss der perfekte Film auch natürlich einen gewissen emotionalen Wert haben. Er muss mich emotional packen. Mir sind immer Schauspieler sehr, sehr wichtig. Also ich möchte, dass die Figuren auch sinnvoll porträtiert werden von den Schauspielern. Ich möchte nicht den Schauspieler da vorne sehen, sondern ich möchte den Charakter sehen. Und nicht einfach nur, okay, da steht jetzt Zac Efron, der einfach nur eine andere Frisur hat, wenn überhaupt. Sondern nein, ich möchte auch wirklich, dass die Figur, die mir da vorgesetzt wird, dass die sich lebendig anfühlt. Ja, bestes Beispiel dafür Leonardo DiCaprio. Wenn der einen Charakter darstellt, dann ist das auch der Charakter. Ich habe nicht Leonardo DiCaprio da vor Augen, sondern ich habe wirklich diese Figur, die er da spielt, vor Augen. dann ist es mir auch immer sehr wichtig, dass die Welt, in der das spielt, muss jetzt, sei es jetzt die reale Welt oder sei es irgendein Fantasy-Setting, aber das muss sich realistisch, das muss sich lebendig anfühlen. Ich finde es halt immer schade, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Fantasy-Setting hat und man kriegt eine Welt dahingestellt, die wahnsinnig gut aussieht, aber das war's auch schon. Sondern also, es muss für mich dann auch irgendwie alles irgendwie auch ein bisschen Sinn machen. Warum sieht denn jetzt der große Turm, der da steht, warum ist der denn so groß? Und hat das auch näheren Sinn oder ist das einfach nur, damit man zeigen kann, wie toll die Computereffekte heutzutage aussehen? Also für mich muss der perfekte Film, der muss sich lebendig anfühlen. Der, na klar, es ist ein fiktives Werk, aber es muss in dieser fiktiven Welt, muss das alles passen. Und dass auch eben die Handlungen von den Charakteren nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern dass die auch für den Rest des Films irgendwo Sinn machen. Dass jetzt, keine Ahnung, nicht einfach nur Charaktere plötzlich alle irgendwelche dummen Witze machen, damit man mal ein paar Mal lachen kann, wie es ja zum Beispiel leider häufig auch bei Marvel gemacht wird. Dass man halt einfach Charaktere hinstellt, die plötzlich alle Witzfiguren sind, obwohl es keinen Sinn macht, dass die jetzt auch so witzig sind. Oder dass in irgendwelchen dramatischen Momenten dann noch ein cooler One-Liner reingehauen wird. Sowas kann ich halt persönlich überhaupt nicht leiden, sondern die Charaktere müssen für mich Sinn machen und müssen in dieser Welt auch, ja, es muss einfach alles passen. Die Welt muss sich lebendig anfühlen und die Charaktere müssen Sinn ergeben. Und das ist dann für mich ein Film, bei dem ich mich auch komplett verlieren kann. Und wenn ich ihn mir im Kino angucke, am besten dann auch komplett das Kinoprogramm eigentlich gar nicht realisiere.
Ja, also da ist jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich denke, wir haben dann ziemlich ähnliche Vorstellungen von einem sehr guten oder fast perfekten Film zumindest. Ich bin auch der Meinung, dass es halt große Unterschiede gibt. Also wie du auch gesagt hast, Thomas, ein Film muss nicht immer perfekt sein oder der muss auch teilweise, manchmal guckt man auch gerne einfach Filme, die super unterhaltsam sind, ja, die Spaß machen anzugucken und die aber jetzt von der Qualität vielleicht nicht ganz so Weltklasse sind. Aber ich denke, es gibt halt einfach Unterschiede, ja, man muss es auch ein bisschen einordnen können. Also es gibt die Filme, ja, wo wir sagen, okay, einfach unterhaltsam, und dann gibt es halt die, wo man sagt, okay, das ist ein Meisterwerk, den guckt man sich auch in Jahrzehnten noch an. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass Leute das halt nicht so richtig, wenn man sich halt so Kritiken anschaut oder so von überall, also von Usern und so weiter, dann hat man auch oft das Gefühl, die Leute, für die es, wie bei so Kindern, ja, also ich weiß nicht, wie das bei euch in der Kindheit war, bei mir war das zumindest so, immer der Film, den ich das letzte gesehen habe, war der beste Film ever. So, es war immer mein Lieblingsfilm. Und das habe ich auch das Gefühl teilweise bei erwachsenen Leuten, die dann so Filme, die ihre Bewertungen abgeben und die dann angepisst sind, weil du Shades of Grey keine 10 von 10 geben würdest. So,
hast, ne? Du nicht?
Ja, nein, ein bisschen weniger. Und Leute, die dann wirklich diskutieren, sagen, ja, der war gut, der war unterhaltsam, wo ich mir denke, Alter, der war Grütze. Wenn du sowas magst, ist ja okay. Weißt du, so jeder soll gucken, was er will. Aber tu doch nicht so, als wäre der Film irgendwie, als wäre der nicht, als wäre das nicht alles mega konstruiert und darauf aus, irgendwelche bescheuerten Knöpfe zu drücken. Also ich finde, das sollte man immer so ein bisschen relativieren und ja, das ist halt einfach meine Meinung. Und oder seht ihr das anders?
Ja, ich glaube, das ist auch einfach der momentanen Situation halt einfach zu verschulden. Du hast halt, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, 7, 8, 9 Filme pro Woche. Es wird alles immer schnelllebiger und der Film, den du jetzt geguckt hast, der ist in 2 Wochen schon gar nicht mehr interessant. Obwohl er vielleicht sogar recht gut ist, ja. Aber es ist halt einfach so, die Leute wollen sich, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr zu lange an einen Film binden, weil sie halt einfach sagen, ja, okay, aber nächste Woche kommt da schon wieder ein neuer Film raus, da muss ich ja darüber schon, den muss ich mir ja den dann wieder angucken. Wenn ich dann aber mit dem Kopf noch bei dem alten Film bin, da kann ich mich gar nicht auf den neuen Film freuen. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Also früher hast du vielleicht, keine Ahnung, 2 Filme oder 5 Filme im Monat gehabt, wenn überhaupt. Ja, und dann lief der auch ein halbes Jahr lang im Kino. Heutzutage laufen ja neue Filme vielleicht 2, 3, wenn du Glück hast, 4, 5 Wochen im Kino. Und dann sind die schon wieder draußen und kommen 4 Monate später auf DVD raus. Also die Filmindustrie will ja auch, dass du immer im Prinzip den Film schon wieder vergisst und dich schon aufs Neue freust. Und das ist halt, glaube ich, einfach das Problem bei dieser ganzen Überproduktion, die momentan halt herrscht. Du kannst, also viele Leute können sich gar nicht mehr auf den Film konzentrieren, weil sie schon auf den neuen Film freuen wollen.
Ja, ich finde vor allem das, was du gerade gesagt hast, wobei Filme in der Regel schon noch relativ lange im Kino bleiben. Aber ich finde gerade bei Marvel-Filmen merkt man es halt doch sehr, dass die auf den nächsten Film schon wieder raushauen. Das war ja, als Endgame veröffentlicht wurde, gab es den Trailer zu Spider-Man Far From Home. Und dann gab es den zweiten Trailer zu Spider-Man Far From Home am Ende von Endgame mit einer mit einem Teaser am Anfang, wo gewarnt würde, dass man den Trailer nicht vorher zeigen will, weil sonst gespoilert wird, wo man wirklich sagt, okay, egal was in dem Film passiert, es geht weiter. Das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, weil man, ich finde ja gerade bei diesen ganzen Cinematic Universe merkt man, man lebt nur von Film zu Film und das einzige Teil, auch wenn Endgame relativ wichtig war in denen ihrer Aufbaustory, war er doch nur auch wieder nur ein Puzzleteil. Aber ja, es ist halt schon irgendwie schade, aber ja, okay, bei mir war es auch so früh als Kind. Egal, welchen Film ich geguckt habe, es war der beste Film aller Zeiten. Aber ich denke mal, das ist auch als Kind ganz normal, dass man so denkt. Als Erwachsenen sollte man nicht mehr so denken, aber gibt es ja leider oft noch, oft genug noch.
Ja, genau. Und wie du es auch ansprichst mit Endgame. Endgame war ja so gefühlt das Ereignis, das Kinoereignis 2019, ja. Hat Avatar vom Thron gestoßen, weltweit als kommerziell erfolgreichster Film. Ist eingeschlagen wie eine Bombe, alle Rekorde gebrochen, ja. Aber 2 Monate später hat kein Mensch mehr darüber geredet. Also der hat so gar nichts hinterlassen gefühlt, ja. Und im Vergleich zu anderen Filmen vielleicht, die dann, wo man auch heute noch drüber spricht. Also das finde ich halt einfach so ein Merkmal. Aber damit wir mal zum Abschluss kommen, was wünscht ihr euch denn, oder beziehungsweise was würdet ihr, wenn ihr es in eurer Hand hättet, was würdet ihr ändern wollen? Was meint ihr, wäre der richtige Weg für die Zukunft, was Filme angeht, was Kino angeht? Also ist für meinen Geschmack, es gab ja auch die Diskussion jetzt mit den ganzen Netflix-Verfilmungen und dürfen die bei den Oscars zugelassen werden und so weiter, wo ich halt ganz klar sage, ja, weil das Problem ist, das man hat das bei The Irishman gesehen, das Problem ist, wenn ein Filmemacher, ja, auch ein renommierter Filmemacher, wenn der geilen Stoff hat und den ins Kino bringen will und kein Studio das finanzieren will, weil die sagen, nee, das ist ja was Neues und da ist ja Risiko mit dabei. Wir wollen lieber den 10. Marvel-Film dieses Jahr machen und keine Ahnung, lass uns in Ruhe. Wir wollen lieber bei unserer Franchise bleiben, sowas wollen wir nicht machen. Der Filmemacher dann, egal welchen Namen er hat, wenn der dann zu Netflix laufen muss und die dann sagen, ja, wir bezahlen das, machen sie das, die haben komplette kreative Freiheit. Da braucht man Regisseuren oder Netflix auch keinen Vorwurf machen. Ganz ehrlich, da muss Hollywood sich an die Nase packen und selber mal halt realisieren, dass die das unterdrücken, diese kreative Freiheit bei Filme machen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass in Zukunft vielleicht nur noch halb so viele Filme rauskommen und dafür halt ein bisschen mehr Qualität in den Filmen steckt. Vielleicht bei kleineren Filmen, wo halt das Budget fehlt, vielleicht da ein bisschen mehr Budget reinkloppen, wenn man schon weniger Filme raushaut und dass es halt alles mehr in die Richtung geht. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr wieder in Practical Effects und sowas, dass es halt einfach ein bisschen als handgemachter aussieht und wenn man halt nicht mehr so eine Dicht an Filmen hat, dass man dann vielleicht auch sich einfach mal, dass sich jeder ein bisschen mehr Mühe da gibt. Ja, dass nicht jeder weiß, oh, ich muss den Film jetzt raushauen, dann steht direkt das nächste Projekt an, wie bei einem Ridley Scott, der gefühlt drei Filme im Jahr raushaut. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es wieder mehr in die Richtung geht.
Ja, da bin ich auch bei dir. Also ich würde mir auch wünschen, bisschen von dem CGI-Overkill weggehen und mal wieder ein bisschen Mehrwert auch auf handgemachte Filme legen. Auch von der großen Massenproduktion ein bisschen weggehen, nicht mehr 7-8 Filme pro Woche raushauen. Ich würde mir auch wünschen, dass man einfach mal wieder weg von ja, den ganzen Buchverfilmungen, Filme, die auf wahren Begebenheiten basieren, sondern dass man einfach mal wieder ein bisschen mehr probiert, auch eigene Drehbücher, eigene Ideen zu verfilmen. Dass man vor allem auch die Politik aus Filmen weglässt. Ich meine, klar, wenn wir jetzt ein Drama drehen, wo es hauptsächlich um politische Situationen geht, da ist das natürlich wichtig. Aber wenn ich jetzt einen Superheldenfilm gucke, wenn ich einen Action-Thriller mir angucke, ich möchte keine großen politischen Statements in diesen Film haben. Ich möchte einfach einen spannenden Film gucken. Und dann ist es mir vollkommen egal, ob da nur schwarze Schauspieler mit dabei sind oder nur weiße. Ich will einfach einen guten Film sehen. Und bei einem Actionfilm oder bei einem Comicfilm haben für mich politische Statements eigentlich nicht viel da zu suchen. Kann sein, dass da die Leute draußen vielleicht anderer Meinung sind, aber ich brauche sowas einfach nicht, weil ich möchte ja, wenn ich einen Film gucke, mich auch ein bisschen von der ganzen Situation ablenken und vielleicht in eine etwas andere Welt eintauchen, wo eben Politik nicht so allgegenwärtig ist und wo ich einfach mal ein bisschen abschalten kann. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und ja, dass man einfach wieder mehr das Gefühl hat, ich gucke mir hier einen Film an, der wirklich auch fürs Kino gemacht ist, und bei dem ich nicht das Gefühl habe, in 2 Wochen habe ich ihn eigentlich schon wieder vergessen.
Ich glaube, ihr werdet überrascht, wenn ihr wüsstet, wie viel Greenscreen und Digital Effects auch in ganz normal geerdeten Filmen steckt, was man nur einfach gar nicht sieht, weil es mittlerweile so gut geworden ist. Also wird ja meine, nicht nur noch Marvel wird ja in diesen grünen großen Räumen gedreht, sondern auch teilweise ganz normale Politdramas mittlerweile. Also. Aber ich würde mir auch wünschen, dass es weniger an Masse gibt und dafür ein bisschen die Qualität wieder gehoben wird. Ja, und auch dieses zwangsweise, wir müssen jetzt alles in diese Richtung drehen. So, keine Ahnung, wir müssen jetzt jedes Franchise neu aufsetzen, nur mit Frauen, finde ich, ist Blödsinn. So, scheiß doch auf sowas und macht lieber wieder mal was Originelles und könnt ihr ja da von mir aus nur Frauen reinsetzen. Da ist es mir wirklich wurscht, ob jetzt der Cast all female, all male, nur Schwarze, nur Weiße, nur Chinesen, nur Kinder, solange der Film gut ist, ist mir relativ wurscht, wer da mitspielt. Und das halt wirklich, was ich halt auch cool finde, wenn Marvel oder halt Disney an sich diese extreme Flut an Filmen rausnimmt, weil man kann sich ja gar nicht mehr richtig auf was freuen. Weil dann kommt 2000, na gut, jetzt letztes Jahr kam, glaube ich, von Disney, keine Ahnung, gefühlt 200 Filme raus, die alle ins Kino kamen. Auf was will man sich denn da noch freuen? Und auf was will sich denn da noch ein Kind freuen? Weil man auch eh jede Woche ins Kino gehen kann. Damit halt Kino wieder was Besonderes wird und nicht irgendwie dieses, ja, okay, kommt jetzt halt wieder ein Kinofilm, sondern dass man wirklich wieder denkt so, oh cool, in 2 Monaten oder kommt mal wieder ein richtig cooler Film und nicht jetzt am Donnerstag kommt ein Film, jetzt am Donnerstag kommt ein Film, jetzt am Donnerstag kommt ein Film, dass man einfach ein bisschen Ruhe reinbringt und dass man halt auch wieder das wirklich genießen kann, ins Kino zu gehen.
Ja, also ich denke, wir haben jetzt mittlerweile gut rübergebracht, was uns wichtig ist an Filmen, was für uns gute Filme sind und was für uns einfach dazugehört zu einem Film. Und ich denke, wir werden uns ja in den meisten Punkten recht einig, in manchen ein bisschen eher weniger. Ist ja gut so. Und ja, habt ihr noch irgendwas, was euch auf der Seele brennt? Oder kommen wir gleich zum Abschluss, zur Weisheit des Tages?
Ich habe alles gesagt, soweit, außer meine neueste Weisheit.
Ja, nee, also ich habe jetzt auch nichts mehr zum Thema zu sagen.
Okay, gut. Dann Thomas. Hau die Weisheit raus.
Und für alle Leute, die sich ein bisschen zu wichtig nehmen, dir Federn in den Arsch zu stecken, macht dich noch lange nicht zum Huhn.
Word. Das ist immer wieder so belebend, diese Sprüche, oder?
Ja. Gänsehaut am
ganzen Tag. Und wenn ihr wisst, aus welchem Film das kommt, könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare schreiben.
Genau, ihr könnt immer noch nichts gewinnen, aber wir fänden es trotzdem lustig.
So, dann verabschieden wir uns. Ich bedanke mich bei Pascal und bei Thomas. Und genau, wir freuen uns auf das nächste Mal. Wir hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid und alles Gute und bis bald.
Und wenn die Folge mehr als 10 Daumen nach oben bekommt, veröffentlicht Hakims Handynummer im Internet.
Mehr als wie viel?
Ach, Tom.
Mehr als 10.
Oh Gott. Ja, okay, von mir aus.
Die Frage ist, wer will Hakims Telefonnummer?
Ja. Mir doch egal, ich zwinge den Leuten auf.
Okay, dann bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.